Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Heute begrüße ich Professor Nisa Malek, ärztlicher Direktor der Abteilung für Gastroenterologie und gastrointestinale Onkologie am Universitätsklinikum Tübingen und seinen Stellvertreter Herrn Professor Michael Bitzer. Mein Name ist Petra Lünen und wir wollen Ihnen heute und in einer zweiten Folge einen Überblick geben über die neue aktuelle Leitlinie Diagnostik und Therapie des hepatozellulären Karzinoms und der biliären Karzinome. Koordiniert wird die Leitlinie von Professor Malek und Herrn Professor Galle aus Mainz. Herr Bitzer, Sie sind aber, glaube ich, schon auch seit inzwischen fast 5 Jahren dabei. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind. Herzlich willkommen.
Hallo Frau Lehnen, wir sind froh, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gut, ich würde gleich mal loslegen. Wir starten mit der Folge HCC heute. Bevor wir in die Leitlinie einsteigen, möchte ich gern auf eine bereits erschienene Folge des Gastrogeplauders hinweisen, und zwar die Folge 62. Die haben wir im Januar ausgestrahlt und in dieser Folge ging es schon zum Teil um die neuen oder praktisch Status Quo Systemtherapien und auch um die Frage adjuvante Therapie und Nebenwirkungen. Ich möchte die Thematik heute bewusst ein bisschen weiter fassen, also auch der Leitlinie gerecht werden und gerne darauf eingehen, wie sich die Versorgung des Patienten grundsätzlich darstellt und was vor allem Neues in der Leitlinie zu lesen sein wird. Und vielleicht zum Abschluss, was wir in der Zukunft für die Behandlung zu erwarten haben. Herr Malek, wie häufig ist denn das HCC?
Ja, also das HCC ist ja einer von den weltweit sehr häufigen Tumoren. Also wir sprechen ja immer davon, dass es so in den Top 3 der weltweit auftretenden soliden Tumoren ist und auch einer der wichtigsten Todesursachen für Krebserkrankungen weltweit. In Deutschland haben wir ungefähr, ja, man kann sagen, so ungefähr 10.000 neue Fälle Leberkrebs. Manche sagen 9,5, manche sagen ein bisschen mehr. Und die teilen sich aber in diesen Statistiken immer auf in Leberkrebs und in biliäre Karzinome. Und bei den biliären Karzinomen ist dann auch mal so, dass da häufig dann, wenn man vom Leberkrebs spricht, nur die intrahepatischen, also nur die in der Leber selber auftretenden Leberkrebse gemeint sind. Während die extrahepatischen, also die Gallenblasenkarzinome und die, die am Gallengang wachsen, da nicht mit drin sind. Aber man kann sagen, also so ungefähr 9.000 und davon sind ungefähr 60% HCCs und 30% intrahepatisch. Dann kommen halt noch die Gallengangskarzinome und die extrahepatischen dazu.
Mhm. Die biliären Karzinome wollen wir ja nochmal separat beleuchten. Beim HCC muss man definitiv sagen, dass es sich um eine häufige Tumorerkrankung mit hoher Relevanz für unser System auch handelt. Vor allem beobachten wir einen extremen Anstieg der Neuerkrankungen. Vielleicht können Sie da auch noch 2 Worte zu sagen. Stichwort Muffelt.
Ja, das ist so. Also in den letzten 10 Jahren, wir sind 2017 bei ungefähr 5.500 gewesen, jetzt sind wir so ungefähr bei 9.000, ein bisschen mehr. Wahrscheinlich doch der größte Teil dann dieser Neuerkrankung ausgelöst durch den Anstieg bei den Fettlebererkrankungen, metabolischen Lebererkrankungen, wobei die häufigsten Ursachen in Deutschland, muss man auch sagen, nach wie vor Alkohol und Virushepatitis sind. Aber der Anstieg, den wir auch weltweit sehen, den wir auch sehen zum Beispiel in den asiatischen Ländern, wo es ja sonst eigentlich immer charakteristisch war, dass Hepatitis B-Infektion, Hepatitis C-Infektion, die da endemisch auftaucht, oder auch dieses berühmte Aflatoxin, was jetzt eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt, weil man also weiß, wie man den Reis lagern muss, damit er eben nicht von diesem Pilz besiedelt wird. Diese Dinge sind nach wie vor wichtig in diesen Ländern, das Aflatoxin nicht mehr so. Aber auch da in diesen Ländern, genauso wie bei uns auch, kommt eben jetzt die Fettleberepidemie, weil wir uns alle auch in den asiatischen Ländern eben westlich ernähren. Und das ist dann das Problem mit der zunehmenden Adipositas.
Mhm. Trotz wirklich ja guter neuer Therapiemöglichkeiten sind die Überlebensraten nach wie vor schlecht. Ich würde Sie da auch gerne mal um ein Statement bitten, vor allem im Hinblick darauf, dass wir ja eigentlich als kurativen Ansatz Transplantation und Resektion nur zur Verfügung haben und da einfach ja auch nur begrenzt kurativ handeln können. Vielleicht können Sie uns dazu auch eine kurze Einschätzung geben.
Ja, die relativen 5-Jahres-Überlebensraten für das HCC sind ja nach wie vor niedrig, so um 20% ungefähr. Und wir haben als kurativer Ansatz, so wie Sie es eben gesagt haben, Frau Lünen, die Lebertransplantation, die Resektion oder auch Thermoablation kann auch als kuratives Verfahren eingeschätzt werden. Das Problem bei der Lebertransplantation ist, dass wir ja viel zu wenig Organe haben für die vielen Patienten mit der Erkrankung. Und wenn man sich die Zahlen von 2023 anschaut, dann sind circa 200 Fälle transplantiert worden. Wenn man die Zahl betrachtet, die Herr Malek eben gesagt hat, mit den fast 6000 Neuerkrankungen pro Jahr, dann sieht man hier die große Diskrepanz, sodass hier von den kurativen Verfahren schon noch viel Luft nach oben ist, um hier die Prognose noch wesentlich zu verbessern.
Ich finde es ganz wichtig, dass wir das auch im Rahmen dieses Podcasts mal erwähnen, weil das, glaube ich, auch in der Öffentlichkeit gar nicht so ein oder ein bisschen so ein verdrängtes Thema ist. So würde ich das fast einschätzen.
Nur so als Einwurf, heute kommt ja wieder im Bundestag eine neue Debatte hinsichtlich der Widerspruchsregelung. Das würde natürlich das Problem sicherlich erheblich verbessern, verändern. Ja. Wir warten ja überall auf Organspenden, nicht nur bei der Lebertransplantation wegen des HCC, sondern auch bei den gutartigen Lebererkrankungen. Also das ist sicherlich nach wie vor das größte Problem. Und wie Herr Bitzer schon gesagt hat, kurativ eben nicht nur die Lebertransplantation, auch die Resektion oder Ablation kann kurativ sein, aber die 5-Jahres-Überlebensraten sind natürlich schon bei der Transplantation besonders gut.
Ja, vielen Dank, Herr Malek und Herr Bitzer. Herr Bitzer, vielleicht, ich würde gerade angesichts dieser Zahlen mal beim Screening einsteigen. Das Screening, also die Leitlinie, wird ja in Kürze publiziert. Gerade in dem Moment, in dem wir den Podcast aufnehmen, sind wir in den letzten Tagen der Konsultationsphase. Ich gehe davon aus, wenn wir den Podcast ausstrahlen, wird die Leitlinie schon online verfügbar sein. Das wird sich ja dann ganz schnell sozusagen, soweit werden wir sein. Trotzdem, das Screening ist nicht wirklich neu. Es gibt auch ein paar veränderte Screening-Empfehlungen, aber das Screening bei Leberzirrhose, vielleicht können Sie da nochmal ein Statement geben. Wie wichtig ist das? Bei wem sollen wir das durchführen? Und wie ist da so die Versorgungssituation? Werden tatsächlich heute all die Menschen gescreent, die wir screenen sollten?
Als Screening-Verfahren ist die Sonografie im Augenblick etabliert und die empfehlen wir auch in der Leitlinie. Und Patienten, die eine Leberzirrhose haben, sollten prinzipiell eine Screening-Untersuchung haben, die unabhängig von der zugrunde liegenden Ätiologie durchgeführt wird. Allerdings muss man sagen, dass das Risiko sich sehr stark unterscheidet, je nach der Ursache der Lebererkrankung. Herr Malek, wir hatten ja vorhin auch kurz darüber diskutiert.
Ja. Also das ist ja so ein Thema, dass die Leitlinienarbeit, wir machen das ja nun schon seit vielen Jahren mit der HCC-Leitlinie, jetzt seit 4, 5 oder seit einigen Jahren jetzt auch in diesem Living Guidelines-Verfahren, sodass wir es jedes Jahr überarbeiten. Aber so am Anfang in der ersten HCC-Leitlinie DGVS, da haben wir eigentlich gar keine Unterscheidung gemacht. Da haben wir gesagt, jeder mit einer chronischen Lebererkrankung braucht so eine Screening-Untersuchung, um eben kein HCC zu kriegen oder es möglichst früh entdecken zu können. Jetzt ist es so, dass man schon sagen muss, bei den Patienten mit Hepatitis B-Infektion sagen wir, dass hier ein Screening durchgeführt werden sollte. Man kann das dann noch ein bisschen genauer sagen, indem man eben sagt, es gibt eben Scoring-Systeme, Page B zum Beispiel. Da geht es ums Alter, ums Geschlecht, um die Thrombozytenzahl. Aber da kommt man schon relativ schnell in einen hohen Punktebereich, wenn man also einen Patienten mit ein bisschen höherem Alter hat, der ein Mann ist, der ein bisschen erhöhte Thrombozytenzahl hat, hat man schon deutlich über 15% liegendes 5-Jahres-Risiko in HCC zu kriegen. Also das ist sicherlich eine Risikopopulation, auf die man aufpassen muss. HCV mit Leberfibrose, sicherlich eine Population, auf die man aufpassen muss. Und dann haben wir jetzt in der neuen Leitlinie eine schöne Aufstellung sozusagen drin, wie die einzelnen Inzidenzen für die Entstehung eines HCCs sind, gerade auch in dieser Population der Fettleber bzw. Fettleberhepatitis. Und da ist ganz wichtig vielleicht nur ein Aspekt, dass wir schon sagen, besteht eine Fibrose oder nicht. Das kann man ja mittlerweile über FIB4 zum Beispiel, das Screening-Tool, ausrechnen, einfach über die Leberwerte und so weiter. Und wenn dort also ein erhöhter Score da ist, dann ist eben das Risiko der Entstehung eines HCCs erhöht. Und diese Einteilung haben wir jetzt eigentlich in der neuen Leitlinie, glaube ich, ganz gut nochmal rausgearbeitet. Wir sind also etwas spezifischer geworden in unseren Empfehlungen und sagen eben auf der einen Seite Page B vielleicht einmal durchgucken bei dem Patienten mit Hepatitis B und FIB4 berechnen bei den Patienten mit allen anderen Lebererkrankungen, auch außerhalb der entzündlichen Erkrankung. Da macht man in jedem Fall als Praktiker nichts falsch, wenn man diesen Patienten eine Früherkennung anbietet. Das war auch wichtig in der Leitliniendiskussion. Also wir machen ja die Leitlinien jetzt nicht nur aus akademischem Interesse, sondern eben auch, weil wir natürlich für die Praxis eine Handreichung geben würden. Also wer einen Patienten mit einer fortgeschrittenen Lebererkrankung hat, egal welcher Ätiologie, und sagt, er hat aber eine Fibrose, dann ist die Früherkennungsmöglichkeit mit der Sonographie genau richtig.
Ich würde da trotzdem noch mal einen kleinen Unterschied machen. Also einmal, die haben Sie die Soll-Empfehlung drin für die Leberzirrhose-Patienten. Das ist auch nichts Neues mehr. da nochmal wird das durchgeführt? Also das ist ja nicht im gesetzlichen System verankert, anders als andere Vorsorgeerkennungen. Jetzt werden das Hepatitis-Screening als letztes großes Erfolgsergebnis für die Gastroenterologie oder für die Patienten mit diesen Erkrankungen. Wie ist das bei der Leberzirrhose? Wird dieses Screening, wird das durchgeführt? Nee. Oder was für Incentives brauchen wir? Honorierung, Know-how, was fehlt? Oder wie sieht die Praxis aus?
Also ich denke, es ist sicherlich wichtig, dass alle die Patienten mit chronischen Lebererkrankungen sich darüber bewusst sind, dass man die schlimmste Konsequenz der Leberzirrhose, nämlich das Auftreten des HCCs, verhindern kann, dadurch, dass man den Patienten alle 6 Monate eine Ultraschalluntersuchung unterzieht. Mhm. Und es wäre sicherlich gut, wenn das auch im normalen Vorsorgekalender sozusagen Plan abgebildet wäre, auch honoriert würde. Wir hatten vielleicht auch noch als eine Geschichte aus der Vergangenheit früher ja auch mal die Qualitätssicherung mit in die Empfehlungen geschrieben und haben gesagt, so eine Untersuchung muss qualitätsgesichert durchgeführt werden. Das hieß damals DGUM Level 2 Ultraschall und das entsprechend ausgestattete Gerät. Das hat also einen Shitstorm ausgelöst damals in der Diskussion. Das haben wir jetzt nur noch im Hintergrundtext. Aber Sie haben recht, wir brauchen ausreichend ausgebildete Sonographeure. Wir müssen das meiner Meinung nach auch schon in der Hausarztpraxis machen, ganz sicher beim Gastroenterologen. Mhm. Und es wäre gut, wenn wir das in das Früherkennungsportfolio aufnehmen können.
Mhm. Jetzt haben wir ja im Unterschied, Sie haben eben auch erwähnt, bei der Fettleber haben wir den FIB-Vortest im Grunde genommen als relativ einfachen Laborparameter, der auch untersucherunabhängig und mit wenig Zeitaufwand für die Niedergelassenen, die ja wirklich wahnsinnig viel zu stemmen haben, durchgeführt werden. Biomarker, ist das eine Alternative zum Screening oder wird das eine Alternative werden zum Screening beim HCC?
In der Leitlinie ist der einzige Biomarker, der explizit in einer Empfehlung genannt wird, das Alpha-Fetoprotein, was zusätzlich ergänzt werden kann. Aber nur als Kann-Empfehlung. Alle weiteren Biomarker, und da gibt es ja schon eine ganze Reihe von Daten in der Zwischenzeit, sind in der Leitlinienkonferenz intensiv diskutiert worden. Aber keiner der Marker war bisher als so reif angesehen worden, dass er für eine allgemeine Empfehlung ausgereicht hat. Aber da ist sicher, denke ich, in den nächsten Jahren noch einiges zu erwarten. Und ich denke auch, dass wir da in der Neuauflage der Leitlinie noch einmal intensiv weiter diskutieren werden.
Ja. Das würde sicher eine Implementierung, eine breite Implementierung des Screenings deutlich verbessern, wenn das käme. Herr Malek.
Ja, wobei man sagen muss, dass diese reinen Blutwerte ohne die Sonographie sicherlich auch nicht die Zukunft sind. Also es wäre dann eher so, dass man die Sensitivität der Sonographie nochmal erhöht durch so einen Kombinationsscore. Bei diesem Scoring-System ist ja auch beim AFP immer so, dass abhängig davon, wo man den Level ansetzt, entweder die Sensitivität oder die Spezifität eben leidet. Heute muss man sagen, einer der Gründe, warum wir das jetzt bei den besten Scoring-Systemen, die es gibt, blutbasiert noch nicht angeführt haben, ist, weil vieles noch nicht automatisiert durchgeführt werden kann. Das wird aber sicher kommen. Die Industrie arbeitet daran und dann wird man das auch nochmal überarbeiten müssen. Aber ich glaube, dass man es nur mit Blutuntersuchungen macht, ohne Ultraschall, das sehe ich ehrlich gesagt für die nächsten Jahre nicht.
Ja, es würde dann maximal so eine Art Vorselektion nochmal möglich sein auf hausärztlicher oder primärärztlicher Ebene. Nächstes Thema, was ich gerne ansprechen würde, ist bioptische Sicherung. Da hat sich die Leitlinie auch neu positioniert. Erläutern Sie, warum jetzt diese neue Empfehlung?
Also die Positionierung ist gar nicht so viel verändert im Vergleich zu der letzten Empfehlung. Wir hatten einfach das nochmal etwas mehr konkretisiert. Wir haben jetzt in der Empfehlung eine Unterscheidung zwischen ein HCC in der nicht-zirrhotischen Leber, was auf jeden Fall biopsiert werden sollte, und ein HCC in der Leberzirrhose. Und hier hatten wir unterschieden, dass in der kurativen Situation bei unklarem Kontrastmittelverhalten eine Biopsie gemacht werden soll oder in der palliativen Situation ein bioptisches Verfahren eingesetzt werden soll. Man muss sagen, es gibt doch jetzt zunehmend auch Subklassen von HCCs. Wir haben in der Leitlinie auch ein Kapitel zum fibrolamellären Karzinom oder zum Beispiel zum gemischten HCC und Cholangiokarzinom. Und da gibt es doch in der Therapie gewisse Unterschiede, die wichtig sind für den Patienten.
Also ich meine, die nicht-zirrhotische Leber, das ist eine Soll-Empfehlung geworden. Das war vorher ein bisschen weicher noch formuliert. Wer soll das machen? Zu welchem Zeitpunkt der Diagnostik wird das durchgeführt, die Biopsie?
Das sollte am Anfang der Diagnostik dann durchgeführt werden.
Aber kann durchaus noch beim zuweisenden Gastroenterologen, wenn er die Kapazitäten und Möglichkeiten hat, oder sehen Sie das eher schon in der stationären Behandlung?
Also ich glaube, das wird immer ambulanter werden. Also in allen Ländern im europäischen Ausland werden solche Untersuchungen mittlerweile ambulant gemacht. Bei uns ja immer das große Thema Blutung nach so einer Biopsie, wobei man sagen muss, transfusionspflichtige Blutung nach einer Leberprobenentnahme, die ist weniger als 1%. Das andere sind immer diese Stichkanalmetastasen. Die kommen auch in weniger als um die 2% höchstens vor. und sind also sehr, sehr gut behandelbar. Das ist kein Grund, das nicht zu machen. Das war jahrelang so das Thema, warum man das nicht gemacht hat und man gesagt hat, also man kann ja aus der Bildgebung alleine schon die Diagnose machen, oder typisches Kontrastmittelverhalten und so weiter. Mhm. Aber jetzt mit dem Aufkommen der molekularisierten onkologischen Medizin kann man das einfach nicht mehr empfehlen, heute keine Gewebediagnostik zu machen, die uns eben auch eine weitergehende molekulare Subklassifizierung, auch wenn sie erst in Zukunft möglich sind. Auf welchem Biopsiematerial sollen wir das denn überhaupt rausfinden, wenn wir diese Proben niemals in die Hände bekommen? Deswegen haben wir gesagt, das muss jetzt ein Ende haben mit diesem Nihilismus und wir haben es jetzt in die Leitlinien geschrieben.
Mhm, klare Empfehlung, genau. Dann würde ich gerne so ein bisschen zur Therapie springen. In Bezug auf die Systemtherapie ist unglaublich viel passiert. Wir stehen gerade vor der 5. Aktualisierung der Leitlinie und ich glaube, das ist die Leitlinie, die onkologische Leitlinie mit der höchsten Frequenz. Das spiegelt das vielleicht auch ein bisschen wider. Also nicht nur die Leistungsfähigkeit der Leitliniengruppe, sondern es spiegelt, glaube ich, auch den wahnsinnigen Fortschritt in den Systemtherapien wider. Wie gesagt, ich hatte eingangs schon gesagt, wir hatten da einen Podcast, der sich sehr darauf spezialisiert hat. Trotzdem, Herr Malek, würden Sie vielleicht nochmal einen kurzen Überblick geben, wo wir heute stehen? Und ganz spezifisch würde ich gerne fragen nach der neuen Monotherapie Durvalumab. Ich weiß, als der letzte Podcast rauskam, da lief dazu gerade die Nutzenbewertung und die ist 2 Monate abgeschlossen und schon ist die Monotherapie in der Leitlinie. Vielleicht können Sie da noch mal kurz zusammenfassen, was ist der Status quo im Moment?
Herr Bitzer ist der Sprecher der Arbeitsgruppe Systemtherapie in diesem Bereich.
Entschuldigung, Herr Bitzer.
Ich war an ihn weitergeben, aber ich würde Ihren Punkt, dass das eine besonders leistungsfähige Leitliniengruppe ist, nochmal unterstreichen wollen, Frau Lühn. Das ist mir wichtig, weil das natürlich für alle Beteiligten, Sie haben es ja gesagt, es ändert sich wahnsinnig viel, wahnsinnig schnell. Und deswegen ist also gerade auch die Arbeitsgruppe, die Herr Bitzer mit Herrn Galle und so weiter zusammen macht, ganz, ganz wichtig. Also deswegen also kann er das vielleicht auch zusammenfassen.
Ja, sehr gerne.
Ja, vielleicht nochmal kurz als Überblick. Wir hatten ja vor 15 Jahren nur das Sorafenib als eine Monotherapie beim HCC und hatten damals das als großen Fortschritt gefeiert. In der Zwischenzeit haben wir sehr viele Therapien. Sorafenib ist nicht mehr die empfohlene Erstlinientherapie. Wir haben als empfohlene Erstlinientherapie in der Leitlinie das Atezolizumab und Bevacizumab oder alternativ dazu Tremelimumab und Durvalumab, also eine Kombinationstherapie in der Erstlinie. Und dann hatten wir bei Kontraindikationen oder Unverträglichkeiten in unserem Algorithmus in der Leitlinie empfohlen, entweder Lenvatinib, Sorafenib oder, was Sie eben erwähnt hatten, das Durvalumab. Das Durvalumab als Monotherapie ist die zuletzt zugelassene Therapie, was die Erstlinie angeht. Und die Monotherapie mit Durvalumab ist eigentlich schon nachgeordnet der Kombinationstherapie. Das heißt, wir sehen das auch in der Leitlinie so, dass wir Durvalumab-Monotherapie nur machen würden, wenn wir Kontraindikationen haben für die Kombinationstherapie in der Erstlinie mit den beiden Kombinationen. Mhm. Im weiteren Verlauf ist dann als zugelassene Therapieoption bei Versagen der Erstlinientherapie ein zugelassener Tyrosinkinase-Inhibitor die Therapie der Wahl. Hier ist in der Regel Sorafenib eingesetzt worden, weil es eben den breitesten Zulassungstext hat. Und bei Sorafenib-Progression, dann hätten wir die Monotherapie noch mit Regorafenib, Cabozantinib oder bei einem hohen AFP-Wert von größer als 400 noch das Ramucirumab als Therapieoption. Was allerdings so ein Stück weit ein Problem ist, ist die Sequenztherapie beim HCC. Das ist nach wie vor eine ungelöste Frage. Werden wir auch nachher vielleicht am Ende des Podcasts noch mal kurz zu sprechen kommen, wo wir in 10 Jahren stehen wollen. Hier gibt es wenig Daten, was nach Versagen der Erstlinientherapie die beste Wirksamkeit aufweist. Und hier sind die Bücher im Augenblick noch nicht geschlossen.
Mhm. Ich würde noch mal gern spezifisch nachfragen nach dem Durvalumab. Es gibt nur einen indirekten Vergleich zur aktuellen Standardtherapie Atezolizumab und Bevacizumab. Kann sich das noch ändern? Durvalumab hat ja vor allem den Vorteil, es gibt keine guten Zahlen, aber es gibt keine schlechtere Wirksamkeit bisher, keinen Anhalt für eine schlechtere Wirksamkeit. Und bei einem deutlich besseren Nebenwirkungsspektrum und bei einer hohen Relevanz, glaube ich, der Lebensqualität, gerade bei HCC-Patienten, können Sie den Ausblick wagen, ob sich das noch verändern wird?
Ja, der direkte Studienvergleich ist ja immer schwierig. Wir machen es immer, aber die Studien direkt miteinander vergleichen, birgt natürlich Risiken und was die Interpretation angeht, auch Probleme. Wir hatten jetzt keinen direkten Vergleich zwischen Durvalumab und einem VEGF-Inhibitor und einer Immuntherapie. sodass hier der unmittelbare Vergleich schwierig ist. Wir haben in der Zulassungsstudie von Durvalumab eine Nichtunterlegenheit gegenüber Sorafenib getestet. Das ist das, was wir sagen können. Und wir hatten auch in der Zulassungsstudie keinen direkten Vergleich zwischen Durvalumab und der Therapie mit Tremelimumab und Durvalumab, sodass jetzt hier eigentlich kein direkter Vergleich möglich ist. Die Lebensqualität ist tatsächlich unter Durvalumab auch relativ hoch, besser als mit dem Tyrosinkinase-Inhibitor Sorafenib, sodass das schon eine gute Alternative ist. Aber dass wir sagen können, es ersetzt die Kombinationstherapie, diese Daten haben wir nicht.
In unserem Podcast im Januar wurde das Thema Nebenwirkungen stark besprochen und es wurde auch eingegangen auf die Frage adjuvante Therapien, also adjuvante Systemtherapien. Damals war der Stand, dass zurzeit keine empfohlen werden können. Das ist, glaube ich, auch in der jetzigen Leitlinie noch so drin. Nichtsdestotrotz auch da die Frage nach dem Durvalumab. Wird das untersucht? Ist das nicht dann auch aufgrund des geringen Nebenwirkungsspektrums eine Alternative für eventuell für adjuvante Therapien?
Also die einzigen adjuvanten Daten, die bisher eine Wirksamkeit gezeigt haben, war Atezolizumab und Bevacizumab in der Studie, die wahrscheinlich dann in dem Podcast auch ausführlich diskutiert worden ist. Das sind bisher die ersten und einzigen Daten, die mit einem Endpunkt des rezidivfreien Überlebens hier einen Vorteil gezeigt haben. Und wir haben bisher keine Daten, die eine alleinige adjuvante Therapie durch Durvalumab rechtfertigen würden. Und wir haben auch keine Zulassung dafür. Von dem her können wir das auch nicht einsetzen im Augenblick. Und die Leitliniengruppe hat sich insgesamt auch noch recht zurückhaltend bezüglich der adjuvanten Therapie mit Atezolizumab und Bevacizumab geäußert, weil eben die Studie mit sehr frühen Studiendaten bisher ausgewertet worden ist. Es sind noch einige Fragen offen, vor allem auch die Auswirkungen für den weiteren Verlauf des Krankheitsgeschehens ist noch offen. Hier warten wir dringend auf weitere Daten und eine längere Laufzeit der Auswertung, um hier auch eine weitere Bewertung dann vornehmen zu können. Wir hatten uns deshalb dieses Mal nicht durchringen können, hier eine Empfehlung zu machen. Es gibt auch übrigens gar keine Zulassung und die Therapie ist ja relativ teuer, wenn die über ein Jahr auch durchgeführt wird.
Ja, vielleicht, Sie haben es gerade schon erwähnt, Herr Bitzer, es gibt im Grunde genommen kaum Hilfestellung für eine Sequenztherapie. Es ist eine sehr individualisierte, patientenbezogene Sequenztherapie, die dann gemeinsam im Tumorboard entschieden wird. Die Frage an Sie, Herr Malek, können wir denn sagen, dass das HCC auch schon personalisierte Medizin ist? Wir haben auch eben schon gesagt, Gensequenzierung, biopsieren sollen wir jetzt, aber machen wir auch, aber Ergebnisse haben wir noch nicht. Wo geht's hin? Was ist der Stand?
Also auch in den molekularen Tumorboards muss man sagen, dass die Sequenzierung der HCCs häufig nicht zu irgendwelchen neuen Erkenntnissen oder neuen Therapieempfehlungen führt, anders als jetzt zum Beispiel im Cholangiokarzinom, was ja da so unser Posterchild ist mittlerweile. Aber wir wissen natürlich schon, dass bestimmte Patientenpopulationen auf zum Beispiel die Immuntherapie und die Daten werden immer klarer, auch aus Patientenkohorten, die jetzt publiziert werden, dass zum Beispiel Patienten, die mit Immuntherapie behandelt werden, die eine Ätiologie Fettleber als Grundlage des HCCs haben, dass die auf diese Therapie eher nicht so gut ansprechen, möglicherweise sogar schlecht ansprechen. Da gibt es ja sehr gute pathophysiologische, tierexperimentelle Daten, die auch in entsprechenden retrospektiven Kohorten analysiert worden sind. Und das kristallisiert sich jetzt doch immer mehr raus, dass das vielleicht eine Einschränkung sein könnte. Das werden wir sicherlich im Leitlinienprozess weiter bewerten, welche Rolle das spielt. Wir haben natürlich nach wie vor, wir hatten bei den allerersten Leitlinien oder der ersten Leitlinie, waren wir sehr dagegen, Child-B-Patienten zu behandeln, hatten wir nur das Sorafenib. Das sehen wir jetzt etwas entspannter, würde ich sagen. Also bei den Patienten mit einem guten Child-B-Status sind wir ja, was den Einsatz dieser Therapien angeht, jetzt großzügiger, haben das auch in der Leitlinie bewertet. Aber jetzt im Sinne einer wirklich personalisierten Behandlung, basierend auf Biomarkern, an der Stelle sind wir beim HCC im Moment noch nicht. Vielleicht auch, weil wir, wie gesagt, jahrelang einfach keine Biopsien entnommen haben.
Vielleicht noch ergänzend, wir haben jetzt in der Leitlinie auch bei Child B das Lenvatinib jetzt noch mit aufgenommen. Das hatten wir bisher nicht mit drin. Das war bisher nur eine Empfehlung für Sorafenib oder PD-1-Inhibition. Jetzt hatten wir das Lenvatinib noch mit dazugenommen. Und was die molekulare Charakterisierung angeht, gibt es schon zwei Subgruppen. Das ist einmal das fibrilläre HCC, bei dem wir ein Fusionsgen finden, was durchaus jetzt auch therapierelevant sein könnte. Da wird gerade deutschlandweit eine Multicenter-Studie durchgeführt diesbezüglich. Und bei dem Mischtumor HCC-Cholangiokarzinom empfehlen wir auch in der Leitlinie direkt eine molekulare Charakterisierung und Vorstellung im molekularen Tumorboard, weil eben hier auch Fusionsgene unter Umständen gefunden werden, die durchaus therapierelevant sind.
Und weil wir ja ganz oft dann nicht wissen, ist es jetzt mehr ein HCC oder ist es mehr ein CCC, das kann uns der Pathologe oft gar nicht sagen, dann fängt man eben in der einen oder anderen Richtung an und switcht dann um, wenn man merkt, es spricht nicht an. Da kann tatsächlich die molekulare Charakterisierung vielleicht von vornherein schon mal einen Hinweis geben, ist es jetzt doch eher ein CCC. Und dann fängt man eben mit einer CCC-spezifischen oder auch schon zielgerichteten Therapie an, ja. Aber ja, das sind natürlich sehr kleine Gruppen. Ja. Das sind wenige Prozente. Beim fibrolamellären Karzinom ist es ja eine Seltenheit insgesamt. Aber das stimmt natürlich, diese kleinen Gruppen kann man auch jetzt schon im MTB vorstellen.
Ja. Ja, das wäre ja auch, da hätte ich jetzt auch nachgefragt, wie viel Prozent der Patienten da identifiziert werden können. Vielleicht abschließend, die Überlebensraten beim HCC, haben wir eingangs gesagt, sind nach wie vor schlecht. 18 bis 22 Monate hatte ich mir aufgeschrieben. Aber es gibt eben doch, und das hatten Sie eben gerade auch erwähnt, Herr Malik, einen Teil, der Langzeit überlebt, auch mit den neuen systemischen Therapien, die wir zur Verfügung haben. Wir müssen noch individueller werden. Ausblick: in 10 Jahren wird das HCC, hat es eine Chance, eine chronische Erkrankung zu werden, die man dann auch mit entsprechenden Immuntherapien steuern kann?
Also unter der immer wieder erwähnten Einschränkung, dass man ja 2 Erkrankungen hier behandelt, nämlich einmal die Leberzirrhose und dann das HCC, würde ich für das HCC zumindest sagen, ja. Weil ich glaube, dass wir jetzt, auch wenn man sich die allerneuesten Studienergebnisse auch hier aus unseren eigenen Forschungen anguckt, es wird doch immer klarer, dass durch ein sehr genaues Verständnis des Microenvironments im Tumor, also der genauen Zusammensetzung Immunzellen, Bindegewebszellen, Tumorzellen, Blutgefäße und so weiter, dass wir noch viele neue Ansatzpunkte für eine Therapie finden, die Patienten auch möglicherweise durch solche Untersuchungen noch genauer stratifizieren können. Und da glaube ich schon, dass wir Patienten, Subpopulationen raus diagnostizieren werden, die einen chronischen Verlauf haben. Aber wie gesagt, immer mit der Einschränkung, dass natürlich die Leberzirrhose ja bei vielen von diesen Patienten zum Schluss dann doch irgendwie therapielimitierend wird.
Ja. Vielen Dank für diesen sehr guten Überblick über den ersten Teil der Leitlinie, lieber Herr Malek, lieber Herr Bitzer, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich möchte Ihnen natürlich jetzt abschließend noch die neue Leitlinie ans Herz legen, die wirklich extrem kompakt und übersichtlich geraten ist. Mir haben in der Vorbereitung des Podcasts die Algorithmen extrem weitergeholfen, muss ich sagen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Dann geht's um die Biliärtumore. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Ja, Ihnen auch vielen Dank.
Ja, vielen Dank.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.